Armate, Men at Arms, die Napoleonischen Kriege. Ein Podcast von God's Rage, gelesen von Tetzel. Schwadronen von Reitern in prächtigen Uniformen, die auf die Feinde zupreschten. Musketiere, die in dicht gedrängter Formation aufeinander zumarschierten, um sich dann eine Salve nach der anderen entgegenzufeuern. Und donnernde Kanonen, die versuchten, diese Formationen zu lichten und zu durchbrechen. In etwa so kann man sich eine Schlacht der Napoleonischen Kriege vorstellen. Wie die Grande Armee kämpfte, wie sie sich von der Revolutionsarmee unterschied und was Erstere so effektiv und gefährlich machte, darum geht es heute. Kapitel 1: Das kleine 1x1 der Kriegsführung. Beginnen wir mit den Grundlagen der damaligen Kriegsführung. Dabei werden wir allerdings nicht besonders tief ins Detail gehen. Die napoleonische Kriegsführung und die damals genutzten Waffen und Taktiken unterschieden sich nicht besonders von jenen des Siebenjährigen Krieges knapp 50 Jahre zuvor, über die wir bereits eine Episode gemacht haben. Eine gewöhnliche Folge würde somit nichts wirklich Neues zutage bringen, weshalb wir uns besonders auf die Grande Armée und deren Besonderheiten konzentrieren werden. Nichtsdestotrotz hier eine kurze Zusammenfassung. Während der napoleonischen Kriege waren drei Truppengattungen auf dem europäischen Schlachtfeld zu finden. Die Hauptlast des Krieges trug dabei natürlich die Infanterie. Diese kämpfte dabei in der Linienformation. Die Infanteristen standen dabei dicht gedrängt in Formation, meistens in drei Reihen. Die marschierten in Formation auf die feindliche Infanterie zu und überzog dann den Feind mit tödlichen Salven von Musketen. Die Infanteristen mussten dabei wirklich nah an den Feind heran, um diesen überhaupt treffen zu können. Zwar hatte die Muskete eine theoretische Reichweite von bis zu 500 Metern, doch auf diese Entfernung war nicht mit einem Treffer zu rechnen. Einzelne Soldaten zuverlässig zu treffen, glich einem Ding der Unmöglichkeit. Erwischte man doch einen Feind, war dies eher ein Glückstreffer. Die effektive Reichweite lag dabei etwa bei 50 bis 75 Metern Entfernung. Das heißt, auf dieser Entfernung konnte man, gerade in der Formation, verheerenden Schaden anrichten. Hier und dort gab es auch genauere Büchsen, die auf höhere Distanz relativ zielsicher waren. Die Regimenter mit diesen Waffen waren oftmals gefürchtet aufgrund ihrer Präzision. Sie konnten Offiziere aufs Korn nehmen und angeblich sogar Meldereiter von ihren Pferden schießen. Man kann quasi sagen, dass diese Männer wie moderne Scharfschützen zu sehen sind. Die Präzision ging jedoch auf Kosten der Nachladezeit. Bei den Musketieren oder Füsilieren, wie man sie in Frankreich und Preußen nannte, kam das gliederweise Feuern zum Tragen. Die erste Reihe schoss, ging dann auf die Knie und ließ die zweite und dann die dritte Reihe feuern. Während die hinteren Reihen feuerten, konnten die vorderen nachladen. Dies erhöhte die Frequenz des Regiments und setzte dem Feind ein kontinuierliches Feuer entgegen, was die Moral beschädigte und es dem Feind unmöglich machte, sich zu sammeln. Neben der Muskete besaßen die Soldaten noch das Bajonett, mit dem sie dann in den Nahkampf gehen konnten. Daneben stand noch die Kavallerie auf dem Feld. Diese war oftmals an den Flügeln positioniert, um feindlichen Flankenangriffen schnell entgegenwirken zu können oder selbst die feindlichen Flanken unter Druck zu setzen. Somit konnte man diese aufreiben, die Formation des Feindes durchbrechen oder schnell Unterstützung durch Reiterei heranschaffen, sollten die eigenen Truppen an einem bestimmten Abschnitt unter Druck geraten. Gleichzeitig waren sie es, die den Feind nach der gewonnenen Schlacht verfolgten. Vor den großen Schlachten des 20. Jahrhunderts war es oftmals diese Verfolgung des Feindes, die die größten Opferzahlen forderte und nicht die eigentliche Schlacht selbst. Gleichzeitig übernahmen sie Botengänge und Aufgaben als Späher. Dabei gab es verschiedene Gattungen. Dazu gehörten die Kürassiere, benannt nach dem eisernen oder ledernen Harnisch, den sie trugen, dem Kürass. Sie trugen Degen und Pistole und existierten bereits im Dreißigjährigen Krieg, jedoch in anderer Form. Für die französische Grande Armée waren sie die Kavallerie schlechthin und oftmals die Einheiten, die dem wankenden Feind den letzten Schlag versetzen sollten, um ihn endgültig zu brechen und vom Feld zu jagen. Oftmals mussten sie dabei selbst schwere Verluste hinnehmen. Und nichtsdestotrotz war der Dienst in der Kavallerieeinheit sehr angesehen, was sich auch in den oft prächtigen Uniformen der Reiter widerspiegelte. Zu den Kürassieren kamen noch Husaren, eine leichtere Kavallerieeinheit, die ebenso mit Pistolen und einem Säbel bewaffnet waren. Lanzenreiter wie die Ulanen sowie Dragoner. Letztere waren eigentlich berittene Infanteristen, die zum Kämpfen abstiegen, später aber zwischen dem 17. Jahrhundert und dem 18. in die schwere Kavallerie aufgingen. Danach erfüllten sie ähnliche Aufgaben wie die Kürassiere. Die dritte Gattung war die Artillerie. Diese hatte im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts eine Blüte erlebt und nahm eine immer wichtigere Rolle in der Kriegsführung ein. Dabei wurde diese immer mobiler und hatte mehrere Aufgaben. Zum einen konnte man den Feind bereits aus größerer Entfernung dezimieren, man konnte damit dichte Formationen brechen oder besondere Plätze oder Flächen mit Kartätschen, also quasi einer übergroßen Schrotflinte, bestreichen. Das bekannteste Beispiel für Letzteres ist die Schlacht von Arcole, bei der die Österreicher einen Brückenübergang über den Alpon mit mehreren Kanonen sicherten. Die Kartätschen auf die anstürmenden Franzosen schossen. Jeder Übergang über die Brücke wäre somit mit verheerenden Verlusten einhergegangen und beinahe wäre gar Napoleon selbst im Kartätschenhagel gestorben. Gleichzeitig hatte die Artillerie natürlich auch eine verheerende Wirkung auf die feindliche Truppenmoral. Besonders Napoleon selbst wusste diese Vorteile effektiv zu nutzen. Schließlich hatte er seine militärische Ausbildung selbst bei der Artillerie durchlaufen. Allgemein kann man sich eine Schlacht zur damaligen Zeit so vorstellen. Das Gefecht beginnt mit einem Gefecht der Artillerie, die sich oft gegenseitig beschoss in der Hoffnung, die gegnerischen Batterien auszuschalten. Alternativ versuchten sie, die Reihen der Feinde zu lichten und die Formationen zu schwächen. Es folgte ein Kampf der Infanterie mit Muskete und Bajonett. Hier und dort griff dann auch die Kavallerie an, entweder gegen die feindlichen Reiter oder gegen die Infanterie, um diese endgültig zu brechen. Kapitel 2: Die Heere während der Revolution. Im Jahre 1792 kam es dann zum Krieg. Genauer gesagt zum ersten Koalitionskrieg. Frankreich hatte dabei alle Hände voll zu tun, denn es hatte einige Gegner. Allen voran standen Großbritannien und Österreich sowie Truppen des Heiligen Römischen Reiches. Dazu kamen noch Sardinien, Spanier und Preußen sowie andere Nationen, die jedoch später aus dem Krieg ausschieden. Frankreich stand also an mehreren Fronten. Es kämpfte in Italien gegen die Sardinen und die Österreicher, denen damals die Lombardei und große Teile des Landes westlich davon gehörten. Sie kämpften bei den Pyrenäen gegen die Spanier und in Deutschland, ebenfalls überwiegend gegen die Österreicher. Die Franzosen brauchten also starke Truppen und vor allem brauchten sie viele. Zu Frankreichs Glück musste man sagen, dass das Heer der französischen Monarchie durchaus gute Soldaten zu bieten hatte, die bei Kriegsbeginn durch Freiwilligenverbände verstärkt wurden. Doch selbst dies war noch nicht genug. Die Franzosen führten im Jahr 1793 die Levée en masse ein, also eine Wehrpflicht. Man erhoffte sich davon 500.000 Mann für die französische Armee. Hier und da führte dies zu Widerstand in der Bevölkerung und am Ende kamen nur 300.000 Mann dabei herum, was die französische Armee auf knapp 1 Million anwachsen ließ. Man rüstete sie aus und bemerkte schnell, dass diese Leute vielleicht nicht mit Kriegserfahrung, aber dafür oft mit einem schier unverwüstlichen Kampfgeist glänzen. Diese Leute waren überzeugte Revolutionäre, die sowohl die Prinzipien ihrer Revolution als auch ihre Heimat an sich in Gefahr sahen und daher mit deutlich mehr Motivation in die Schlacht gingen. Dies galt aber gewiss nicht immer und oftmals waren die Wehrpflichtigen völlig undiszipliniert. Gleichzeitig waren sie durch die mangelnde Ausbildung nicht vertraut mit Schusswaffen, geschweige denn dazu in der Lage, komplizierte Manöver wie Wendungen zu vollführen. Oder das Bilden von Carrés, einer Formation zum Abwehren von Kavallerieangriffen. Dem wirkte der französische Kriegsminister Lazare-Nicolas Marquis Carnot entgegen, indem er die sogenannten Halbbrigaden formte, die teils aus Wehrpflichtigen, teils aus altgedienten und erfahrenen Männern der ehemaligen königlichen Armee bestanden. Mit diesen Halbbrigaden versuchte man, die Nachteile der Wehrpflichtigen zu kompensieren. Quasi learning by doing. Die regulären Truppen brachten Standfestigkeit und Erfahrung mit, die sie an die unerfahrenen Wehrpflichtigen und die Freiwilligen weitergaben. Teilweise waren diese frisch rekrutierten Soldaten noch nicht einmal mit den Grundlagen vertraut. So berichtete François Vigo-Roussillon in seinem Kriegstagebuch, wie ihm die Kameraden während des Gefechts das Zielen, Nachladen und Schießen mit der Muskete beibrachten. Zuvor hatte dieser laut eigener Aussage noch nie ein Gewehr auch nur berührt. Roussillon war 1793 als Freiwilliger der Italienarmee beigetreten und hatte dort als Sergeant der berühmten 32. Halbbrigade an Napoleons Italienfeldzug teilgenommen. Während die erfahreneren Männer der ehemals königlichen Armee also Disziplin und das fachliche Handwerkszeug mitbrachten, ergänzten die Freiwilligen dies um revolutionären Feuereifer, der dafür sorgte, dass die französischen Truppen teils mit fanatischem Eifer kämpften, was sie auf dem Schlachtfeld zu einer echten Bedrohung für jeden Feind machte. Die Halbbrigaden bestanden dabei aus 3 Bataillonen, davon eines aus den regulären Truppen der Ancien Régime und 2 bestehend aus Freiwilligen bzw. Wehrpflichtigen. Je ein Bataillon bestand aus einer Kompanie Grenadieren, also schwere Soldaten, und 8 Kompanien Füsilieren, also den leichten Musketieren, sowie einer Kompanie von Feldgeschützen mit 6 leichten Kanonen. Doch so erfolgreich diese Halbbrigaden auch sein mochten, waren sie nicht frei von Nachteilen. Gerade am Anfang bestand eine gewisse Diskrepanz zwischen den Bataillonen. Die regulären Einheiten hatten ein Gefühl der Überlegenheit. Schließlich waren sie Berufssoldaten, noch dazu Veteranen, was zu Konflikten führte. Doch durch das gemeinsame Marschieren und Kämpfen entwickelte sich langsam aber sicher ein gewisser Chorgeist, der dem entgegenwirkte. Dieses französische Heer schaffte es, die Spanier aus dem Krieg zu drängen und die Briten aus den Niederlanden zu jagen. Die Niederlande wurden zur Batavischen Republik, die de facto ein Vasallenstaat war und erst im Königreich Westfalen, später im französischen Kaiserreich aufging. In Deutschland und Italien kämpfte man derweil gegen die Österreicher und Preußen. Letztere konnte man schließlich im Jahre 1795 aus dem Krieg drängen. Gleichzeitig schaffte man es, die inneren Kämpfe mehr oder weniger unter Kontrolle zu bringen und Thuyon im Jahr 1793 dank der Pläne Napoleons den Royalisten und ihren britischen Unterstützern zu entreißen. Auf der anderen Seite waren da die Alliierten, die überwiegend stehende Heere hatten. Besonders hervorzuheben war hierbei das der Österreicher, das eine gewisse Besonderheit hatte. Die Habsburger regierten damals große Teile Mitteleuropas, darunter Teile Deutschlands, Ungarn, Kroatien und weite Teile des Balkans. Hinzu kamen Böhmen und die Lombardei. Dadurch waren die Armeen Österreichs oftmals viel Völkerarmeen, mit deutschen und ungarischen Füsilieren als Basis. Dies konnte hier und dort zu Problemen führen, da verschiedene Völker auch verschiedene Sprachen und auch gewisse kulturelle Unterschiede bedeuten konnten. Probleme, mit denen die Habsburger selbst noch im Ersten Weltkrieg zu kämpfen hatten. Kapitel 3: Die Grande Armée in ihrer Blüte. Prinzipiell kann man sagen, dass Napoleon am Anfang seiner Laufbahn nicht unbedingt aus dem Vollen schöpfen konnte. Gerade am Anfang seines Italienfeldzugs im April 1796 war seine Armee in geradezu erbärmlichem Zustand. Die Armee hatte mit Nachschubproblemen zu kämpfen, da viele der privaten Unternehmen, die diese versorgen sollten, das Geld einstrichen und die Truppen nur halbherzig oder gar nicht belieferten. Die wenigsten Soldaten hatten noch alle Teile ihrer Uniformen beisammen. Viele trugen irgendwelche Lumpen, teilweise aus Schafs- oder Katzenfell, trugen selbstgebastelte Schuhe, die sie aus Stroh geflochten hatten, oder einfach gar keine mehr. Und auf dem Kopf trugen sie zusammengeknotete Taschentücher. Der Napoleon-Biograf Adam Zamoyski beschreibt die Italienarmee als Armee der Vogelscheuchen, eine Beschreibung, die man guten Gewissens unterschreiben kann. Die Engpässe der Kleidung besserten sich mit jeder Schlacht, als die Franzosen begannen, den gefallenen Feinden alles vom Leib zu reißen, was ihnen selbst fehlte. Am schlimmsten war, dass die Soldaten nicht einmal ausreichend Zelte besaßen und somit waren sie selbst dafür verantwortlich, sich ein Nachtlager zu suchen. Es grassierten Krankheiten. War die Einführung der Wehrpflicht anfangs ein großer Erfolg, brachte es die französische Regierung nicht zustande, die Armeen ausreichend zu versorgen und zu bezahlen. Teilweise hatten die Truppen, die mehrere Jahre dienten, noch keinen Sold erhalten.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Wenn doch gezahlt wurde, dann in den sogenannten Assignanten, einem wertlosen Papier. Nichtsdestotrotz gelang es Napoleon, die Österreicher zu schlagen. Er sorgte für eine bessere Versorgung, setzte die örtlichen Behörden und privaten Unternehmen unter Druck, indem er ihnen mit Plünderungen durch seine Soldaten drohte, und brachte ihnen die Moral zurück. Auch in Ägypten führte er seine Männer mit anfangs hoher Moral. Das heiße, trockene Klima und die ungewohnte Umgebung setzten den Männern jedoch sehr zu.
Hinzu kam die Beulenpest, die unter den Truppen zu grassieren begann. Hier zeigten die Franzosen ein weiteres Talent, das sich als Stärke erweisen sollte. Sie rekrutierten Dromedarreiter, die deutlich besser an das Klima angepasst waren. Gleichzeitig wurden die Wüstentiere auch als Transporttiere eingesetzt. Die französische Armee zeigte sich als durchaus anpassungsfähig. Wenn sie sahen, dass die Feinde etwas besaßen, das besser funktionierte, dann übernahmen sie es einfach und machten es sich ebenfalls zunutze. Die Franzosen hielten sich relativ lange in Ägypten, wenn man bedenkt, dass sie schon bald von der Heimat und neuem Nachschub abgeschnitten wurden. Bei Abukir hatten sie ihre Flotte und damit die Nabelschnur zu Frankreich verloren. Nach Napoleons Machtergreifung wurde die Armee umgestellt. Die Halbbrigaden wurden wieder in Regimenter umgewandelt und die Wehrpflicht wurde durch eine Auswahl per Los ergänzt, da man nicht so viele Männer mehr benötigte. Der größte Verband der Armee war das sogenannte Armeekorps, das sich aus den drei Truppengattungen Infanterie, Kavallerie und Artillerie zusammensetzte. Es konnte dabei unabhängig operieren und versorgte sich zu einem großen Teil selbst und hatte dementsprechend eine große Schlagkraft und war hochmobil. Dazu gab es noch eine Kompanie von Pionieren, die zum Beispiel Brücken schlagen konnten, um Flüsse zu überqueren, was es ermöglichte, Hindernisse relativ schnell zu überwinden. Auch dies trug zur hohen Mobilität der einzelnen Korps und der gesamten Armee im Allgemeinen bei. An der Spitze eines solchen Korps stand der General en Chef, meist ein Marschall des Kaiserreichs, von denen es insgesamt 26 gab. Die drei bekanntesten hierbei waren wahrscheinlich Michel Ney, Joachim Murat, der spätere König von Neapel und Jean Lannes. Dieser Kommandant der Korps war somit in der Regel ein sehr erfahrener General, der das Kriegshandwerk beherrschte und dies im Laufe der Revolutionskriege mehrfach bewiesen hatte. Und das musste er auch sein, denn er hatte eine ungeheure Verantwortung zu tragen. Zwar erhielt er vom Kaiser Befehle, wenn er sich wo einzufinden hatte, doch wie er seine Befehle ausführte, das oblag ganz allein seinem Urteilsvermögen, was bedeutete, dass die Generäle ein großes Maß an Initiative zeigen mussten. Der Vorteil war dementsprechend, dass sie im Gegensatz zum Kaiser vor Ort waren und entsprechend handeln konnten, wie sie es für richtig erachteten und nicht erst auf weitere Befehle warten mussten. Anders verhielt es sich in Russland, Österreich und Preußen. Diese hatten zu Beginn des Dritten Koalitionskriegs 1805 noch keine höhere Ordnung als die einzelnen Regimenter, was es eben erschwerte, als Kampfverband zu agieren und die Armee auch verlangsamte. Doch das Bild der großen Armee des Kaiserreichs wandelte sich mit der Zeit immer mehr. Dies lag vor allem daran, dass die Franzosen einen enormen Bedarf an Männern hatten, den sie irgendwie bedienen mussten. Es gelang ihnen nach und nach, immer mehr Nationen und Völker zu besiegen und an Frankreich zu binden, beispielsweise die Staaten des Rheinbundes. Diese hatten natürlich als treue Verbündete oder Vasallen, was sie de facto waren, Truppen zu stellen. Und so gesellten sich immer mehr Völker zur französischen Armee, meist in Form von Hilfstruppen. Zu Beginn des Russlandfeldzugs dienten nicht nur Franzosen, sondern auch Deutsche, Polen, Schweizer, Holländer und sogar Österreicher für oder mit den Franzosen. Die Österreicher hatten nach der Niederlage von 1809 ein Zwangsbündnis mit Frankreich eingehen und weitere Truppen stellen müssen, genauso wie die Preußen. Und als wäre dies nicht schon genug, waren es unter den Deutschen noch Menschen aus allen Teilen Deutschlands. Erinnert ihr euch noch daran, was wir über die österreichischen Armeen der Revolution gesagt haben? Napoleon erfuhr nun dieselben Nachteile einer Vielvölkerarmee. Hinzu kam, dass beispielsweise die österreichischen Regimenter nicht ganz treu waren und noch immer Befehle aus Wien erhielten, nach denen sie den Feind der Franzosen nur so viel Schaden zufügen sollten, wie nötig war, um nicht allzu verräterisch zu wirken. Allerdings hatte eine solche Armee auch einen Vorteil. Nationen wie die Österreicher stellten den Franzosen natürlich nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Zwang die Truppen, und auch im Rheinbund waren nicht alle freiwillige Anhänger Napoleons. Doch was sollten diese Nationen denn tun, wenn ihre Truppen ganz woanders waren? Solange Napoleon diese Truppen fernab ihrer Heimat operieren ließ, machte er es den unterworfenen Ländern schwer, gegen ihn vorzugehen. Gleichzeitig konnte er diese Männer in die Schlacht führen und riskierte dabei weniger Opfer der französischen Armee, die ja schließlich das Mittel war, mit dem er seine Macht und seinen Einfluss über Europa behauptete. Verlor er die eigene Armee, konnte man jederzeit gegen ihn rebellieren. Doch verlor er überwiegend Hilfskorps und hielt seine eigene Streitmacht intakt, konnte er weiterhin gegen abfällige Verbündete vorgehen. Und dies mag auch im gewissen Maße geklappt haben. Tatsächlich waren viele der in Russland Gefallenen keine Franzosen. Letztere hatten auch nicht einmal die Hälfte der Armee ausgemacht. 1813 sagte Napoleon selbst in einem Gespräch mit dem österreichischen Kanzler Metternich: »Die Franzosen können sich nicht über mich beklagen. Um sie zu schonen, habe ich die Polen und die Deutschen geopfert. Ich habe in dem Feldzug von Moskau 300.000 Mann verloren. Es waren nicht einmal 30.000 Franzosen darunter.« Ob diese Zahlen auch wirklich so stimmten, ist natürlich schwer belegbar. Aber es dürfte durchaus zutreffen, dass es weniger die Franzosen als mehr die Polen und die Deutschen waren, die in diesem Krieg fielen. Doch auch die Franzosen sind nicht ungeschoren davon geblieben. Vor allem eine Truppengattung hatte besonders schwer gelitten: die Kavallerie. Der Feldzug hatte Frankreich fast 200.000 Pferde gekostet und diese waren nicht so leicht wieder zu beschaffen. Kapitel 4: Die Sieger werden zu Besiegten. Der Verlust an Soldaten war verheerend für Napoleon und sein Kaiserreich, zumal sich die einstigen Zwangsverbündeten von ihm abwandten. Österreich und Preußen erkannten ihre Chance und machten gegen ihn mobil. Napoleon reagierte und zog die Einberufung von Rekruten für das Jahr 1813 vor und zog einige Truppen seines erfolglosen Spanienfeldzugs an sich. Besonders die Reiter von dort brauchte er. Wie gesagt, war der Verlust an Kavallerie am schlimmsten gewesen und es war schwer, neue Kavallerieregimente aufzustellen. Zum einen brauchte man eine enorme Anzahl an Pferden, die man einfach nicht so schnell herbekam. Zum anderen war es nicht so einfach, einen Kavalleristen auszubilden. Wie wir anhand der Revolutionsarmee sehen können, reicht es im Notfall, einem Infanteristen ein Gewehr in die Hand zu drücken. Wer dies bediente, konnte auch schnell im Feld von den Kameraden lernen. Bei einem Reiter war das nicht so einfach. Er musste das Reiten erlernen, musste wissen, wie man in Formation und im Verband agierte und wie man vom Rücken eines solchen Tieres kämpfte. Eine solche Ausbildung brauchte Zeit und die hatte Napoleon nicht. Im Übrigen musste man ja auch das Pferd selbst ausbilden. Diese Tiere sind Scheu- und Fluchttiere. Einem einfachen Pferd ohne Übung widerstrebt es logischerweise, auf eine schießende Wand aus Infanteristen oder eine Kanonenbatterie zuzupreschen. Dies war auch der große Nachteil der späteren Grande Armée. Man war, was diese Truppengattung anging, deutlich unterlegen und dadurch nicht mehr so mobil, wie man es früher war. Flanken konnte man weniger gut schützen und selbst wenn man eine Schlacht gewann, was trotz der Unterlegenheit nach wie vor geschah, hatte man einfach nicht die nötige Kapazität, um den Feind effektiv nachzusetzen und zu verfolgen. Wir erinnern uns, das Verfolgen des Feindes brachte diesem oft die größten Verluste bei und sorgte dafür, dass er außer Puste kam und sich nur schwer sammeln konnte. Die Alliierten, besonders die Preußen, machten aus diesem Kampf einen Befreiungskrieg und erstellten Freiwilligentruppen. Das wohl bekannteste Beispiel waren dabei die Lützower Jäger. Diese trugen schwarze Uniformen, rote Abzeichen und goldfarbene Knöpfe aus Messing. Ihre Uniformen sollten später die Grundlage für die deutschen Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold werden. Übrigens wurde damals auch das Eiserne Kreuz als Orden eingeführt, schlicht, weil Eisen ein relativ günstiges Material war. Im Oktober 1813 kam es dann zur Völkerschlacht bei Leipzig, die Napoleon verlor, woraufhin er sich zurückziehen musste. Nun wandten sich auch die Rheinbundstaaten von ihm ab. Die Sachsen hatten noch auf dem Schlachtfeld von Leipzig die Seiten gewechselt. Schließlich kam es zur Abdankung im Jahre 1814 und zur zweiten im Jahre 1815, nach der verheerenden Schlacht von Waterloo. Kapitel 5: Das Erfolgsrezept der Franzosen und ihres Kaisers. Doch was machte die französische Armee der Koalitionskriege, insbesondere die Napoleons, so erfolgreich? Deutlich erfolgreicher als die ihrer Widersacher. Zum einen war da das hohe Maß an Mobilität. Napoleon selbst hatte relativ früh erkannt, welche Schwäche die anderen Nationen besaßen. Sie waren häufig träge und langsam. Ihre Armeen schleppten einen endlosen Tross hinter sich her und hielten immer wieder an, um größere Nachschubdepots zu errichten, auf die Frankreich einfach größtenteils verzichtete. Die französische Armee ernährte sich zum großen Teil aus dem Feld. Das heißt, sie trieben unterwegs Vorräte auf, was zu einem deutlich kleineren Tross führte, der eine Armee erheblich verlangsamen konnte. Viele von Napoleons Siegen kamen hauptsächlich dadurch zustande, dass er die Gegner mit einem schnellen Vorstoß überraschte, mit dem der Feind einfach nicht gerechnet hatte. Er tauchte auf einem Schlachtfeld auf, noch lange bevor man sich darauf vorbereitet hatte. Dies lag unter anderem daran, dass er regelmäßige Ruhetage der Armee einfach strich. Zu dieser Zeit war es in vielen Armeen üblich gewesen, jeden dritten Tag nach einem Marsch zu ruhen, um die Soldaten wieder zu Kräften kommen zu lassen. Doch Napoleon ließ nur anhalten, wenn es seine Truppen seiner Meinung nach bitter nötig hatten. Somit kamen sie schneller voran als vergleichbare Armeen. Diese schnellen Truppenbewegungen sorgten dafür, dass er oftmals schaffte, große Truppen zu konzentrieren und dem Feind eine Übermacht entgegenzustellen oder diesen einfach zu überflügeln, lange bevor dieser auch nur eine Bedrohung darstellen konnte. Hinzu kam die hohe Moral der Truppen, die Napoleon treu ergeben waren. Moral und Disziplin darf man in einem Krieg nicht unterschätzen, auch wenn beides Werte sind, die man objektiv nur sehr schwer messen kann. Ein weiterer Grund für die Erfolge der Franzosen war der geschickte Einsatz der eigenen Artillerie, die Napoleon als gelernten Artilleristen oft deutlicher vertraten und die er besser zu verwenden wusste als seine Gegner. Allgemein waren seine Kanonen auch deutlich mobiler auf dem Schlachtfeld. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Schlacht von Rivoli während seines ersten Italienfeldzugs. Gerade als die Österreicher an einer seiner Flanken durchzubrechen drohten, schaffte er es, seine Kanonen kurzerhand zu konzentrieren und die anstürmende Kavallerie mit einem wahren Höllenfeuer zurückzuwerfen. Nicht umsonst soll er einmal gesagt haben, Krieg führt man mit der Artillerie. Hinzu kamen natürlich auch noch die einfachen und unabhängigen Befehlsstrukturen der Armeekorps, die schnell und harte Schläge ermöglichten. In Kombination mit den durchaus fähigen Kommandeuren der Grande Armée, von denen Napoleon selbstverständlich einer war, verwandelte all das diese in eine zuverlässige und schlagkräftige Streitkraft, gegen die man nicht leichtfertig ins Feld ziehen konnte. Alles in allem kann man festhalten, dass die französische Armee über eine lange Zeit während der Koalitionskriege die beste und mit Sicherheit auch die gefürchtetste auf dem europäischen Festland war und wahrscheinlich weit darüber hinaus. Sie war unfassbar mobil und schnell und besaß eine Schlagkraft der Österreicher, Russen und selbst Preußen, die für ihre hervorragende Armee berühmt und berüchtigt waren, die meiste Zeit über nicht gewachsen waren und diese zu fürchten und zu respektieren lernten. Nicht umsonst waren in den ersten 1,5 Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts etliche Schlachten und Feldzüge, die ihre Effektivität unter Beweis stellten. Erst der misslungene Russlandfeldzug und der daraus resultierende Mangel an guter Kavallerie ermöglichte es den Alliierten, die Oberhand über die Franzosen zu gewinnen und das französische Kaiserreich in die Knie zu zwingen. Und was lernen wir daraus? Ein Imperium zu errichten dauert Jahre. Es zu zerstören, mitunter nur wenige Wochen.